Liebe Teilnehmer der Tagung hier im Saal und auch euch, die ihr zu Hause mithört und mitseht, ich bedanke mich für die Einladung, hier über ein Thema zu referieren, das mir seit einiger Zeit etwas auf der Seele liegt. Und man geht mit so einem Gedanken immer hin und her und man spricht mit Freunden darüber. Aber hier habe ich jetzt einen größeren Rahmen und ich bin gespannt, wie die Reaktion sein wird. Es ist ein Thema, ja, vielleicht nicht so ganz im Zentrum unserer Theologie, aber doch von einem gewissen Gewicht. Und deshalb sehe ich da ein kleines oder immer größer werdendes Problem und dem wollen wir etwas auf den Grund gehen. Jetzt stehen wir hier zu zweit. So schwer ist das Thema nun auch wieder nicht, dass wir zu zweit dran tragen müssen, sondern ich habe heute in der Predigt schon angedeutet, dass ich seit etwa anderthalb Monaten nicht mehr lesen und schreiben kann. Die Netzhaut ist zerstört im rechten Auge, so weit, dass ich also zu euch sehe. Ich kann mich auch frei bewegen, drinnen und draußen, aber die Buchstaben kippen, sodass ich also nicht mehr lesen kann und dementsprechend auch nicht schreiben. Nun habe ich dieses Referat zum Glück schon vor einem guten halben Jahr fertig formuliert. Und als es dann soweit war, dass ich hier dann das Referat halten sollte, da haben wir gefragt, was machen wir nun? Freundlicherweise wird Heinz Schlumberger mein Referat vorlesen. Und ich bitte euch, wenn er sagt, ich sehe das so, dann ist nicht er gemeint, sondern ich bin gemeint. Dass also nicht in den Gemeinden vielleicht irgendwo der Satz drum geht, Heinz Schlumberger meint so und so. Das sind also alles dann Texte, die er für mich vorliest. Ich bedanke mich sehr bei ihm, dass er das machen wird. Und in der Diskussion werde ich natürlich dann zur Verfügung stehen und die Fragen, die aufkommen, dann beantworten, soweit das möglich ist. Vielen Dank, Heinz.
Vielen Dank auch für die Musik, liebe Monika. Der Einfluss der Globalisierung auf die Deutung prophetisch-apokalyptischer Texte. Wir haben als Familie das Geld, das wir hin und wieder übrig hatten, nicht in Aktien oder Gold investiert, sondern in Reisen. Außer der Antarktis haben wir alle Kontinente bereist. Wir waren mehrmals in Nordamerika, Südamerika, haben wir vom Amazonas im Norden bis nach Feuerland im Süden kennengelernt. Wir waren in Australien, in Neuseeland, zweimal in China, in Indien, Tibet, Pakistan, in allen nordafrikanischen Staaten, in Südafrika, in Namibia, in Kenia, Tansania und in allen europäischen Ländern außer Rumänien. Warum erzähle ich euch das? Wer einmal die Menschenmassen in Peking erlebt hat oder sich durch die verstopften Straßen von Neu-Delhi gekämpft hat, den beschleicht ein ungutes Gefühl, wenn er die adventistische Auslegung vieler prophetisch-apokalyptischer Bibeltexte liest. Je häufiger man über den eigenen geopolitischen Tellerrand schaut, umso stärker wird das ungute Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hier liegt mein emotionaler Ansatz für dieses Referat. Ich komme noch einmal detailliert darauf zurück. Das Referat ist in drei Kapitel gegliedert. Erstens der Scherbenhaufen, zweitens die Veränderung der geopolitischen Weltlage, drittens ein neues Deutungsmuster, dargestellt an zwei Beispielen. Bevor ich mit dem Scherbenhaufen beginne, ein kurzes Wort zur Formulierung des Themas. Als ich vor etwa einem Jahr diese Wortwahl getroffen hatte, war zum Beispiel von Unterbrechung der Lieferketten keine Rede. Jetzt wird offenkundig, dass die Globalisierung etliche Probleme verursacht. Zitat: Die Baumwolle wird in den USA gewonnen, der Faden in der Türkei gesponnen, die Farbe in China hinzugefügt, das T-Shirt in Bangladesch gewoben, das Produkt auf dem Kurfürstendamm in Berlin verkauft. Das alles läuft unter dem Namen Wertschöpfungskette. und ist ein Produkt der Globalisierung. Aber was passiert, wenn die Grenzen vielerorts plötzlich geschlossen werden? Wenn die Reißverschlüsse in Rumänien hergestellt werden, kann in Bangladesch niemand die Jacken nähen, weil die Reißverschlüsse fehlen. So erging es vielen Betrieben in der Corona-Zeit. Die Zulieferer waren auf dem ganzen Globus verteilt und viele Grenzen wurden geschlossen. Vor allem die Tatsache, dass die meisten Medikamente, die wir in Deutschland brauchen, im Ausland produziert werden. Die Lieferketten werden sich in Zukunft sicherlich ändern. Aber damit ist die Globalisierung nicht beendet. Im Gegenteil wird sie durch den jetzt immer mehr in den Vordergrund rückenden Begriff der Digitalisierung ergänzt. Von beiden Begriffen benutze ich in diesem Referat nur einen Aspekt, um meine Thesen zu erhärten. Also möchte ich trotz Corona bei der Formulierung des Themas bleiben. Erstens der Scherbenhaufen. Viele Gemeindeglieder haben sich unserer Kirche angeschlossen, weil sie von den adventistischen Deutungen prophetisch-apokalyptischer Bibeltexte fasziniert waren. Wir haben in unseren Auslegungen die Tiere, Reiter und Posaunen der Apokalypse des Johannes gedeutet und fast alle von uns kennen die Deutung des Standbildes aus dem Buch Daniel. So jedenfalls war es über lange Zeiträume. Inzwischen hat sich hier ein Problem entwickelt. Unsere Theologen haben erkannt, dass sich viele der alten Deutungen nicht halten lassen. Vor allem politische Vorhersagen haben sich oft als Irrtümer erwiesen. Bei Symposien und ähnlichen Veranstaltungen wird das auch zugegeben. Als Beispiel kann ein Treffen einer internationalen Gruppe adventistischer Historiker dienen, die sich 2014 in Friedensau zu einem Symposium traf. Ihr Thema: die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die Freikirche der STA. In dem Bericht darüber findet sich der Hinweis, Zitat: die damalige adventistische Auslegung vom kranken Mann am Bosporus wurde durch den Kriegsverlauf widerlegt und stellt die Frage nach der angemessenen Auslegung biblischer Endzeitweissagungen. Unter anderem ging es um prophetische Verkündigungen, in der konkrete weltpolitische Ereignisse vorhergesagt wurden. Allerdings trafen diese Ereignisse nicht in der vorhergesagten Weise ein. Die Deutung wurde mehrfach geändert. Als Lehre aus den Ereignissen um den Ersten Weltkrieg forderte er, Rainer Brünsma, den wir hier ja auch bei Fazit schon erlebt haben, forderte er auf, sich von unfruchtbaren Spekulationen fernzuhalten und stattdessen unsere adventistischen Glauben in realitätsbezogener Weise auszuleben. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass unsere Fachleute das Problem erkannt haben und bereit sind, Konsequenzen zu ziehen. Langsam sickert diese Erkenntnis auch bis in die Gemeindebasis, aber leider noch viel zu wenig. Ich werde im dritten Kapitel noch einmal darauf zu sprechen kommen. Der aktuelle gedankliche Umbruch wurde durch den Begriff der Globalisierung eingeleitet. Bisher galt, die adventistische Deutung prophetischer Texte begrenzte sich geopolitisch auf Europa, die USA, von europäischen Einwanderern besiedelt, und den Vorderen Orient. Bei der Deutung wurde manchmal bis in kleine Einzelheiten gefochten. So war zum Beispiel das vorgesehene Thema der Generalkonferenz von 1888 nicht die Glaubensgerechtigkeit, sondern es ging um zwei Germanenstämme. Um diese Frage zu klären, hatte man sich zu dieser Konferenz verabredet. Hier hatten sich zwei Gruppen gebildet, die sich heftig bekämpften. Sie saßen sogar getrennt im Tagungsraum. Eine Gruppe auf der rechten Seite, die andere auf der linken Seite. Wir können das heute kaum noch nachvollziehen, aber das waren Themen, über die man sich damals trefflich streiten konnte. Sind hier die Goten oder die Langobarden gemeint? In den theologischen Kernfragen setzte man vor allem auf Unterscheidung. Aber zur Identität der jungen Kirche gehörte eben auch die Deutung der Prophetie. Dieses Erbe macht uns nun heute zu schaffen. Mit der Globalisierung ist der alte Deutungsrahmen zerbrochen. Neben die USA sind neue Weltmächte auf die politische Bühne getreten. Damit verbunden wäre ein neuer Deutungsansatz prophetischer Bibeltexte notwendig. Aber bisher bleibt es in dieser Frage weitgehend bei einer Fehlanzeige. Ich werde im Schlusskapitel zwei Beispiele als Versuch formulieren. Noch sind wir im Augenblick lediglich dabei, den Deutungsschrott wegzuräumen oder, sagen wir es seriöser, wir verabschieden uns von überholten Deutungen und geben zu, dass wir uns in einigen oder vielen Fällen geirrt haben. Ich gebe ein weiteres aktuelles Beispiel. Wer heute noch davon ausgeht, dass die römisch-katholische Kirche sich mit den USA verbünden wird, um eine bestimmte Form von Sonntagsruhe durchzusetzen, wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass sich unsere Weltkirchenleitung längst davon offiziell verabschiedet hat. Unsere Weltkirchenleitung hat im Laufe der Jahre mit sehr unterschiedlichen christlichen Konfessionen Informationsgespräche geführt. Dazu zählt auch der Weltbund Lutherischer Kirchen. Nach mehreren Tagungen unter Beteiligung führender Theologen und Administratoren beider Kirchen wurde ein Konsenspapier verabschiedet. Natürlich wurde in diesen Debatten dabei auch über den Konflikt Sabbat-Sonntag gesprochen. Und es wurden dazu Referate gehalten. Man diskutierte die Frage, wer trägt heute das Mahlzeichen? Im Konsenspapier steht unter anderem, Zitat, Adventisten haben geschichtlich das Mahlzeichen des Tieres mit einer zukünftigen weltweit durch Staatsgewalt erzwungenen Sonntagsfeier in der Endzeit identifiziert. Sie glauben nicht, dass die heutige Feier des Sonntags das Mahlzeichen des Tieres ausmacht. Und sie glauben auch nicht, dass jene, die heute den Sonntag halten, das Mahlzeichen des Tieres tragen. Wer einigermaßen unvoreingenommen die aktuelle Weltlage beurteilt, kommt zwangsläufig zu dem Schluss, dass eine weltweit erzwungene Sonntagsfeier vom Tisch ist. Niemand kann doch im Ernst daran denken, dass sich die Chinesen oder Inder mit ihren ganz anderen Religionen einem Aufruf des Papstes zur gewaltsamen Durchsetzung der Sonntagsfeier bereit fänden. Hier hat unsere Weltkirchenleitung mit den Begriffen weltweit und gewaltsam elegant die Kurve genommen. Solange es nur eine Weltmacht gab, konnte man spekulieren, dass diese sich eventuell mit der römisch-katholischen Kirche zusammentun könnte. Aber da die USA sich im Augenblick in einer Abwärtsspirale befinden und China in sehr naher Zukunft die Nummer eins in der Weltpolitik sein wird, erübrigt sich alles weitere Spekulieren mit einer möglichen globalen Sonntagsgesetzgebung. Dieses Konsenspapier ist von der Adventistischen Weltkirchenleitung autorisiert worden und bedeutet eine klare Absage an die bisher vertretene Deutung. Mit dieser Abkehr von der tradierten Auffassung hängen natürlich alle weiteren Aussagen über das Papsttum und damit über Babylon und den Antichristen zusammen. Eigentlich ist das für Fachleute nichts Neues. Aber es hat leider noch nicht den Weg in die Gemeinden gefunden. Wir arbeiten daran, damit die Erkenntnisse der Theologen auch die Gemeindebasis erreichen, aber es ist ein dorniger Weg. Wieder ein Beispiel. Deutsche Adventisten haben 1999 den Themen Babylon und Antichrist besondere Aufmerksamkeit gewidmet. So gab es den Beschluss der Delegiertenversammlung des Norddeutschen Verbandes, einen Arbeitskreis zu bilden, der diese Themen aufarbeiten sollte. Der Verbandsausschuss des NDV hat daraufhin einen Arbeitskreis gebildet, der von 1999 bis 2001 arbeitete und eine 29-seitige Dokumentation vorlegte. Als ein Ergebnis wurde festgestellt, Zitat, unsere Untersuchung der neutestamentlichen Aussagen über Babylon und Antichrist zeigt, dass die verbreitete adventistische Auslegung, die Babylon und den Antichristen des Neuen Testamentes in der heutigen katholischen Kirche bzw. dem Papsttum manifestiert sieht, von der Bibel nicht gedeckt wird. Dieser Arbeitskreis hat zu Recht festgestellt, Zitat, die in unseren Gemeinden, Evangelisationen und Publikationen vertretenen Ansichten über die Bedeutung prophetischer Aussagen halten in manchen Punkten einer genauen Überprüfung nicht stand. Offensichtlich teilt aber das Biblical Research Institute diese Selbstbeschränkung nicht. Im Januar 2001 hat dieses Gremium dem Arbeitskreis eine Stellungnahme übermittelt, die auf eine strikte Ablehnung der Hauptergebnisse hinausläuft. Da wird von Identitätsverlust gesprochen, die Bereitschaft zur Mission wird durch das vorliegende Papier in Frage gestellt, eine weitere Polarisierung befürchtet und vor allem würde, Zitat, die theologische Einheit der Weltgemeinschaft in Frage gestellt. Was blieb dem Verbandsausschuss nach diesem Anathema noch übrig? Der gesamte Text des Arbeitskreises wurde zurückgezogen und die Mitglieder des Ausschusses verpflichtet, von den Ergebnissen keinen Gebrauch zu machen. Alle 29 Seiten verschwanden im Panzerschrank. Damit war zwar die Einheit der Weltkirche gewahrt, aber auf Kosten der Wahrheit. 1998 wurde das Konsenspapier mit dem Lutherischen Weltbund von der Weltkirchenleitung ratifiziert und 2001 wird vom BRI, Biblical Research Institute, das Gegenteil formuliert. Das passt nicht zusammen und zeigt, dass sich unsere Kirche in einem dramatischen Veränderungsprozess befindet. Die Theologen schreiten voran und die Administratoren haben Mühe, dem zu folgen. Die Schubladen der Professoren sind voller Texte mit neuen Erkenntnissen und die Panzerschränke der Administratoren warten darauf, diese Texte zu verwahren. Aber es dürfte nicht mehr lange dauern, dass sich auch in unserer Kirche die Freiheit von Forschung und Lehre durchsetzt. Im Studienheft zur Bibel konnte man lesen, Zitat, niemand verfügt über die letzte Wahrheit. Kein noch so kluger Mensch, keine noch so bewährte Tradition, keine noch so etablierte Institution, kein noch so frommer Pastor, kein noch so heiliges Ritual und kein noch so attraktives religiöses oder dogmatisches System kann für sich die letzte Deutungshoheit beanspruchen, ohne sich dadurch an die Stelle Gottes und seines Christus zu setzen und sein Wort zu verdunkeln. Deutlicher kann man es kaum sagen. Dieses Heft ist zwar kein autorisiertes Dokument der Weltkirchenleitung, spiegelt aber die offizielle Tendenz der Kirche wider. Sogar die Stellungnahmen des BRI werden hier relativiert. Ein aktuelles Beispiel zeigt, in welche Richtung wir gehen können. Im neuesten Band von Spes Christiana findet sich ein Aufsatz von Björn Schwenger. Thema dieser Studie ist der Garten Eden und das Heiligtum. An einer Stelle schreibt er, Zitat, eine gewisse Bandbreite in der Nuancierung lässt sich nicht ausschließen. Hinzu kommt, dass Symbole in ihrer Bedeutung ebenfalls zeitlich und damit veränderlich sein können. Das gleiche Symbol kann zu verschiedenen Zeiten auch verschiedene Bedeutungen erfahren, weil die Interpretation in großem Maße vom Rezipienten abhängig ist. Die Deutung von Symbolen führt häufig hin zu zentralen Fragen menschlichen Lebens. Und genau das soll im dritten Kapitel dieser kleinen Studie versucht werden. Natürlich sind Widerstände zu überwinden. Noch 2018 konnte man in einer Broschüre des Adventverlages in einem Aufsatz von René Gehring lesen. Er ist der aktuelle Leiter vom Seminar Schloss Bogenhofen. Und er bezieht sich dabei auf eine Erklärung der Weltkirchenleitung von 1986. Zitat: Die historisch-kritische Interpretation der Heiligen Schrift wurde auch in ihrer gemäßigten Form vollständig abgelehnt. Dieser Autor wird sicherlich nicht zulassen, dass in seinem Verantwortungsbereich theologisches Neuland betreten wird. Aber ich bin hier optimistisch. Vom Anathema des BRI 2001 sind inzwischen fast 20 Jahre vergangen und die Welt hat sich weiter verändert. Das Material für die Deutung prophetisch-apokalyptischer Bibeltexte hat sich vergrößert. In den Gemeinden werden konkrete Fragen gestellt. Kommen die Mächte Asiens in der Bibel überhaupt nicht vor? Wie steht es mit dem Islam? Ist die Bibel wirklich nur ein europäisches Buch? Unsere Theologen sind hier mit Antworten oder Auskünften offensichtlich noch etwas zögerlich. Aber müssen wir auf die Theologen warten? Das Thema des Studienheftes im zweiten Quartal hieß: Wie lege ich die Bibel aus? Und hier konnte man lesen, Zitat: Keine Kirche und kein Einzelner ist vor der Gefahr des Irrtums geschützt. Es ist deshalb immer nötig, offen zu bleiben für neue Informationen und Einsichten. Und das gilt für jeden Gläubigen. Da der Heilige Geist allen Gläubigen gegeben ist, sind alle berechtigt, die Heilige Schrift zu lesen und auszulegen. Wer eine neue Deutung vorschlägt, versucht damit, eine bisherige zu ersetzen. Das könnte dem Betreffenden Probleme schaffen. Aber das wäre das kleinere Übel. Das größere besteht darin, dass die Gemeinde bei weiterem Schweigen dann immer noch in den alten Deutungsmustern feststeckt. Mir ist klar, dass ich mit diesem Frontalangriff höchst vermintes Gebiet betrete. Deshalb hier ganz offen: Dieser Aufsatz ist lediglich der Versuch, einem offensichtlichen Dilemma zu entkommen. Und für einen Versuch gilt: Man kann und muss darüber diskutieren. Hier wird kein neues Deutungsdogma verkündet. Das Dilemma ist jedem selbstständig denkenden Adventisten bewusst. Aus den Scherben und Bruchstücken der alten Deutungen lässt sich kein neues Muster gewinnen. Was ist also zu tun? Vielleicht ist es angebracht, hier ein sehr persönliches Wort einzufügen. Viele Mitglieder unserer Kirche haben es schwer, mich theologisch einzuordnen. Einige halten mich für linksliberal, aber bei manchen Themen wirke ich stramm rechtsorthodox. Ich selbst bezeichne mich als liberal-konservativ. Konservativismus muss vom Traditionalismus unterschieden werden. Traditionalistisches Denken meint, alles soll so bleiben, wie es ist. Reaktionäres Denken geht noch einen Schritt weiter. Man will einen Zustand von früher wiederherstellen, weil er eine vermeintlich bessere Vergangenheit widerspiegelt. Das versteckt sich zum Beispiel hinter dem Slogan Reformation und Erweckung. Hier wird Reformation mit Restauration verwechselt, also ein typisch reaktionäres Denken. Konservatives Denken aber bedeutet bewahren und verbessern. Der Konservative weiß, dass es Wandel gibt und dass es darum geht, diesen Wandel zu gestalten, und zwar im Sinne einer Verbesserung. Und dazu bedarf es einer gehörigen Portion Freiheit. Deshalb bezeichne ich mich als liberal-konservativ. Ich mache auch in diesem Referat von der Freiheit zum eigenen Denken Gebrauch, ganz im Sinne der Aufklärung nach Immanuel Kant. Bleibe dabei aber den konservativen Werten verpflichtet. So viel zu mir, damit ihr wisst, wen ihr vor euch habt und wie es zu diesem Referat gekommen ist. Es liegen jetzt zwei Schritte vor uns. Erstens, eine Neubewertung der geopolitischen Weltlage. Zweitens, ein neues Deutungsmuster, das diese Situation berücksichtigt. Zweitens, die Veränderung der geopolitischen Weltlage. Vielleicht trage ich jetzt Eulen nach Athen, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass sich in den letzten Jahrzehnten unsere Welt in einem Tempo verändert hat, das uns schwindelig werden lässt. Das gilt für fast alle Gebiete unseres Zusammenlebens. Vor allem die technische Welt rast von einer Erfindung zur anderen. Das selbstfahrende Auto, Drohnen, die meine Bestellung bis vor die Haustür liefern, und wenn meine Mutter erleben würde, wie ein Navigationsgerät beim Autofahren mit mir spricht, würde sie wohl sofort an Spiritismus denken. Ich lebe noch, dank der Güte Gottes und der Kunst der Ärzte, denn was mein Kardiologe inzwischen mit meinem Herzen gemacht hat, übersteigt mein Fassungsvermögen. Neben diesen Erfindungen und Entdeckungen sind es aber die globalen Veränderungen, die unser Leben bestimmen. Die Geschichte kennt in ihrem Ablauf so etwas wie Wellenbewegungen. Mal geht es aufwärts, mal geht es abwärts. Aber noch nie ist eine Weltmacht nach ihrem fast völligen Verschwinden so stark wieder auferstanden, wie wir das mit China erleben. Die Weltreiche Rom, Griechenland, Ägypten, die der Mayas und Azteken, sie alle sind verschwunden oder so geschrumpft, dass man nicht mehr von Weltreichen reden kann. Aber China ist auf dem Weg, in dieser Welt die Nummer eins zu werden, wenigstens zeitweilig. Noch streiten sich zwar die Fachleute in puncto China, aber sie sind sich nur noch uneins, wie schnell das vonstatten geht. Das heißt, über das Wie, nicht über das Ob. Es ließen sich jetzt eine Vielzahl von Aussagen anführen, die einhellig feststellen, dass sich die alte Weltordnung auflöst. Aber ich bin nicht durch die Lektüre entsprechender Bücher zu diesen Schlussfolgerungen gekommen, sondern durch eigenes Erleben. Ich habe es eingangs erwähnt. Ich bin zweimal privat durch China gereist, 1990 und 2000. Dazwischen liegen nur 10 Jahre, aber das Land war kaum wiederzuerkennen. 1990 bewegten sich auf den Straßen Pekings tausende Fahrräder. 2000 erstickte die Stadt im Pkw-Verkehr. Liefen 1990 fast alle Männer in den blauen oder grauen Mao-Anzügen, konnte ich 2000 nur noch in einem Dorf eine Gruppe von 4 bis 5 alten Männern beobachten, die in diesen praktischen Gewändern steckten. Das sind zwar nur Äußerlichkeiten, aber sie zeigen signifikant den rasanten Wandel. Wenn wir davon ausgehen, dass wir das 19. Jahrhundert als das Jahrhundert Europas bezeichnen und das 20. als das Amerikas, dann wird man das 21. Jahrhundert als das Chinesische bezeichnen müssen. Das 22. Jahrhundert dürfte das Jahrhundert Asiens werden, denn es wäre verfehlt, den Blick nur auf China zu richten. Die asiatischen Völker sammeln sich zum nächsten großen Wandel der Welt. Davon später. Zitat: Seit dem Beginn von Deng Xiaopings Wirtschaftsreformen und der Öffnung Chinas zur Welt Ende 1978 ist das Bruttoinlandsprodukt um das 40-fache gestiegen. Das Pro-Kopf-Einkommen hat sich verhundertfacht. Seit 2010 ist China die größte Handelsmacht und seit 2012 die zweitgrößte Volkswirtschaft. Das sind zunächst eher theoretisch anmutende Zahlen. Aber hinter diesen Zahlen steht ein gewaltiger Aufbruch. Von den 1,4 Milliarden Chinesen haben sich 700 bis 800 Millionen über die Armutsgrenze in den Mittelstand hochgearbeitet. Und die Entwicklung des Reichtums vollzieht sich wie in den westlichen Ländern. Es hat sich ein enormes Ungleichgewicht entwickelt. Die reichsten 10% besitzen 70% des Privatvermögens. Weltweit gibt es 2017 1500 Dollar Milliardäre. Davon leben 563 in den USA und 318 in China. In Deutschland 117. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich bei den Dollar-Millionären. Die Tatsache, dass es in China wirtschaftlich steil bergauf geht, kann man sogar an Kleinigkeiten spüren. Wir sind zum Beispiel bei unseren Bergtouren im Berner Oberland gern von Grindelwald zum Bachalpsee gewandert. Beim letzten Mal wuselten um uns herum fast nur Chinesen, etwa 90% der Wanderer. Diese Tour ist in Ihrem Programm vorgesehen, also laufen Sie alle diesen Weg. Auf anderen Wanderwegen sind die Einheimischen noch unter sich. Viele Europäer wundern sich über den Massentourismus der Chinesen. Woher haben sie das Geld? Die Antwort ist einfach. Durch die Wirtschaftsreformen Dengs wurde das freie Unternehmertum massiv gefördert. Zitat: Die Zahl der Haushalte mit einem Einkommen von 20.000 Dollar wird von 82 Millionen im Jahr 2015 bis auf 137 Millionen im Jahr 2020 steigen. Chinesen erwerben inzwischen 32% aller auf der Welt verkauften Luxusgüter. Natürlich ist an dieser Stelle ein Einwand angebracht. Wie wird sich die Corona-Krise in China auswirken? Es wird tiefe Einbrüche geben, aber die Tendenz nach oben wird bleiben. Fast alle Ökonomen sind sich einig, dass China die wirtschaftliche Delle sehr bald glätten wird. Wer von beiden, USA oder China, mehr Einbußen durch Corona erleiden wird, ist noch völlig offen. Als ich 1990 in Shanghai die berühmte Uferstraße, den Bund, entlang ging und über den Fluss aufs andere Ufer blickte, sah ich drüben ein verschlafenes Nest, ein paar schiefe Hütten und morastige Wiesen. Heute steht an dieser Stelle eine riesige Stadt mit Wolkenkratzern, Zentrum des Finanz- und Vergnügungsviertels. Hier steht das 492 Meter hohe Shanghai World Financial Center und der 632 Meter hohe Shanghai Tower, das zweithöchste Gebäude der Welt. 1990 wollten wir von einer kleinen Stadt am Rande der Taklamakan-Wüste nach Tibet fliegen. Und ich hoffte, dass es in dieser kleinen Provinzstadt einen ordentlichen Flugplatz gäbe. Als wir uns mit dem Bus dieser Stadt näherten, dachte ich zunächst an eine Fata Morgana. Ich sah in der Ferne Wolkenkratzer. Aus der kleinen Provinzstadt, wie es noch im Reiseführer stand, war eine pulsierende Großstadt geworden, mit allem, was dazugehört. Einkaufszentren, Parkanlagen und natürlich riesigen Wohnblocks. In wenigen Jahrzehnten ist China ein völlig anderes Land geworden. Die Eliten in Europa und den USA nehmen nur sehr zögerlich die gewaltigen Veränderungen zur Kenntnis. Die Amerikaner glauben an Anwälte, die Chinesen an Ingenieure. In China werden jährlich rund 30.000 Ingenieure ausgebildet. Und es ist nicht verwunderlich, dass sich China im Masterplan der Regierung Made in China 2025 im März 2015 das Ziel gesetzt hat, in 10 Schlüsselindustrien die Weltspitze zu erreichen. Informationstechnologie, Robotik, Luft- und Raumfahrt, Meerestechnik und Schiffsbau, Hochgeschwindigkeitsschienenverkehr, alternative Automobilantriebe, Energieerzeugung, neue Werkstoffe, Landwirtschaftsmaschinen, Biomedizin und medizinische Geräte. Die Regierung fördert diese Entwicklungen mit hunderten Milliarden Dollar. Diese Zielsetzung hat natürlich Auswirkungen, nicht nur im Land selbst, sondern vor allem im weltpolitischen Gefüge. Über 100 Jahre war China ein gedemütigtes Land. Europäer, Russen, Japaner hatten das Reich zerstückelt. Es in Interessenssphären aufgeteilt. Riesige Gebiete wurden vor allem von Russen und Japanern annektiert. Die staatliche Souveränität ging weitgehend verloren. Sogar die Zollhoheit wurde bis 1930 von fremden Mächten ausgeübt. Erst im Zweiten Weltkrieg wurden viele der Sonderprivilegien der Westmächte beseitigt. Aber erst nach dem Sieg des Kommunismus erlangte China in weiten Teilen seine Souveränität zurück. In fast allen Schulbüchern wird den Chinesen bis heute eingeprägt, nie die nationale Erniedrigung vergessen. Was will China? Die Antwort ist klar. Die alte globale Weltordnung soll verändert werden. Was sich vor unseren Augen abspielt, ist beispiellos. Noch nie hat ein Land in so kurzer Zeit einen so fundamentalen Aufstieg begonnen und Stufe um Stufe nach oben geschafft. Auf dem 19. Parteikongress hat Xi Jinping klar formuliert, die chinesische Nation erhebt sich mit neuem Selbstbewusstsein im Osten der Weltkugel. Dieser Mann ist unter den Staatsmännern der Gegenwart der Einzige, der eine klare Zielvorstellung und einen dazu passenden Plan hat. Er hat als Ziel, die Welt nach chinesischem Vorbild umzugestalten, und sein Plan heißt moderne Seidenstraße. Xi hat über 100 Staaten und Organisationen eingeladen, sich an dieser Initiative zu beteiligen. Es soll ein riesiger, florierender Wirtschaftskorridor entstehen. Von Peking und Xi'an führt die Route durch verschiedene ehemalige Sowjetstaaten, über die Türkei und in Europa bis nach Hamburg, Amsterdam, Madrid und London. Neben der Landroute gibt es auch eine Seeroute, die maritime Seidenstraße. Sie führt über Guangzhou, über Malaysia, Indien, durch den Suezkanal, Athen bis Venedig, mit Abzweigungen nach Ostafrika, zum Beispiel Tansania. Die alte Seidenstraße existiert seit circa 100 nach Christus und war oft nicht mehr als ein dürftiger Pfad durch Wüsten und Gebirge. Römische Karawanen kamen auf diesem Weg nicht bis nach China, sondern die Waren wurden von Oase zu Oase transportiert. Auf diese Weise entstanden nach und nach blühende Städte, zum Beispiel Samarkand. Zitat: Die Tragkraft eines Kamels war das Maß der Dinge. Manche Karawanen umfassten bis zu 800 Kamele, aber das alles wirkt aktuell als schlichtes Vorspiel. China investiert rund 1000 Milliarden Dollar in dieses Projekt. Die beteiligten Staaten erhalten Kredite für den Ausbau der Infrastruktur. Eisenbahnen und Straßen werden gebaut. Der Liaoyu Expressway ist die längste Autobahn der Welt. Sie reicht vom Gelben Meer bis nach Kasachstan. Einer neueren Untersuchung zufolge von 2018 hat China bisher in 121 Ländern Infrastrukturprojekte finanziert. Dazu gehören 41 Öl- und Gaspipelines und 191 Kraftwerke. Das Ergebnis dieser Aktivitäten? Peking verschafft sich mit diesen Krediten und kompletten Finanzierungspaketen einen enormen geopolitischen Einfluss in weiten Teilen der Welt. Das reicht von Asien bis nach Europa, Afrika und Lateinamerika. Theo Sommer fasst die neue geopolitische Situation wie folgt zusammen. Die Chinesen haben ihre eigenen Weltordnungsvorstellungen und forcieren sie in einem historischen Augenblick, in dem die bisher tragenden westlichen und internationalen Institutionen, Atlantische Gemeinschaft, Europäische Union, Vereinten Nationen, Weltbank, IWF und WTO an Geschlossenheit, Überzeugungskraft und Wirkmächtigkeit verlieren. Vielleicht noch ein paar Fakten, die zeigen sollen, wie rasant wir von China überholt werden. In einer einzigen Lebensspanne ist aus einem ärmlichen, überwiegend landwirtschaftlich geprägten Land das industrielle Kraftwerk der Welt geworden. China marschiert an der Spitze bei mobilen Zahlungssystemen, bei fahrerlosen Autos, bei der künstlichen Intelligenz und der Quantentechnologie. Die Lebenserwartung ist von 41 Jahren im Jahr 1950 auf 76 im Jahr 2017 gestiegen. Mitte 2018 gab es 802 Millionen Internetnutzer und über 1,2 Milliarden Handybesitzer. 1991 gab es in ganz China 48.000 Telefoneigner. Dazwischen liegen nur knapp 30 Jahre. China ist heute der größte Produzent von Laptops, Fernsehern, Mobiltelefonen, Spielzeug, Textilien, Zement, Stahl, Aluminium, Schiffen und Möbeln. Aus China kamen 2017 rund 63% aller Schuhe, 70% aller Brillen, 90% aller energiesparenden LED-Lampen, 80% aller Computer, Klimaanlagen und Farbfernseher. Selbst der Brötchenteig an Tankstellen und Kiosken kommt zum größten Teil aus China. Und sie bauen zu Hause und auswärts in einem Tempo, das schockierend ist. Wolkenkratzer mit 30 und 50 Stockwerken wurden schon in knapp 3 Wochen hochgezogen. Die längsten Brücken der Welt stehen im Reich der Mitte. So die 55 Kilometer lange Überbrückung des Perlflussdeltas zwischen Hongkong und Macau. In China gibt es das längste Hochgeschwindigkeitsnetz. Jedes Jahr werden Dutzende Hochgeschwindigkeitszüge in Betrieb genommen. Bis 2020 werden 125 Milliarden Euro in das U-Bahn-Netz in 33 Städte gesteckt. Und bis 2025 sollen zu den schon bestehenden 140 Flughäfen noch 124 neue dazukommen. Der neue Flughafen in Peking wurde nach nur 4 Jahren Bauzeit am 15. Juni 2019 eröffnet mit dem größten Terminal der Welt. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Chinesen dem Abendland in Wissenschaft und Technik weit voraus. Ihnen verdanken wir das Rad, die Schrift, das Papier, Schießpulver und Seide, den Magnetkompass und das Porzellan. Auf den Gebieten der Medizin, der Physik und der Mathematik waren sie uns Europäern weit voraus. Bis sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts in eine lähmende Passivität verfielen. Max Weber nannte es Entwicklungslosigkeit. Und bei uns begann um diese Zeit die industrielle Revolution. Aber jetzt hat China zu einer beispiellosen Aufholjagd angesetzt. Manchmal mit Ideenklau, aber das durften nur Übergangsprobleme sein. Über China als Weltmacht wäre viel zu sagen. Auch über die Infiltration durch Menschen. In Afrika gibt es schon über 1 Million Chinesen. Aber wichtiger für den zielstrebigen Aufstieg ist die gedankliche Grundlage, die Philosophie. Hier müsste jetzt ein Exkurs über die Hauptströmung der chinesischen Philosophie folgen, über den Konfuzianismus. Aber das würde den Rahmen dieses Referats sprengen. Ich will nur auf ein wesentliches Merkmal hinweisen, durch das vielleicht vieles erklärbar wird. Nach Konfuzius steht das Kollektiv im Mittelpunkt, nicht das Individuum. Im Buch der Riten erklärt Konfuzius die Ordnung des Miteinander. Jeder Mensch hat da seine Aufgabe, aber alles zielt auf den gemeinsamen Nutzen. So gesehen hat der Kommunismus in China eine 2000 Jahre alte Tradition. Ordnung heißt hier Einordnung. Und dann ist der Schritt zur Unterordnung nicht mehr groß. Der weise Führer, der für sein Volk Wohlstand und Sicherheit garantiert, muss nicht mit wirklichen Aufständen rechnen. Diese Philosophie ist meilenweit vom abendländischen Humanismus entfernt. Seitdem es in China Millionen Menschen gibt, denen es wirtschaftlich immer besser geht, nimmt die Zahl der aktiven Dissidenten kontinuierlich ab. Die westliche Vorstellung von Menschenrechten ist dem einfachen Chinesen völlig fremd. Zitat: Nicht der einzelne Mensch ist das Maß aller Dinge, sondern der Mensch in seinen sozialen Bezügen. Konfuzius lehrt: Der Herrscher solle Herrscher sein und der Untertan solle Untertan sein. Und damit das auch so bleibt, hat der Staat ein ausgeklügeltes Überwachungssystem entwickelt, das ab 2020 durch das Bonitätssystem ergänzt werden soll. Ich zitiere hier noch einmal Theo Sommer. Dabei geht es, anders als bei der deutschen Schufa, nicht nur um Bonitätsauskünfte, gesammelt, gespeichert und ausgewertet werden Smartphone-Daten, Gerichts- und Gesundheitsakten, biometrische Angaben, Reisepläne, Typ, Wagenfarbe und Nummernschilder des Autos, die Nutzung der sozialen Medien, Einkäufe per Kreditkarte oder Bezahl-App. Nichts bleibt offensichtlich dem Adlerauge verborgen. Alles wird dem Amt für Ehrlichkeit übermittelt. Und hier gibt es dann Punkte, Bonus- und Maluspunkte. Zitat: So wird zur Rechenschaft gezogen, wer bei Rot über die Ampel fährt, zu oft hupt oder nicht den Zebrastreifen benutzt. In Shanghai sollen 18.000 Roboter als E-Polizisten die Verkehrsverstöße festhalten und zur Ahndung gleich an die staatlichen Datenbanken weiterreichen. Desgleichen wird belangt, wer an einer Demonstration teilnimmt, wer Hundehaufen nicht beseitigt oder sich weigert, freiwillig beim Pflanzen von Bäumen mitzuhelfen, wer Pornos schaut oder zu viel Zeit mit Computerspielen verdattelt, wer seine Eltern nicht regelmäßig besucht, mancherorts sogar, wer allein in einer großen Wohnung lebt oder ein großes Auto fährt. Und das Ganze hat natürlich Sanktionen zur Folge. Sippenhaft ist hier keine Ausnahme. Zitat: Ihren Kindern wird der Besuch eines Kindergartens oder der nahen Grundschule verweigert. Sie dürfen keine Schnellzüge. Entschuldigung. Sie dürfen keine Schnellzüge und Flugzeuge mehr benutzen und nicht mehr in Hotels der gehobenen Klasse absteigen. Auch erhalten Sie weder Kredite noch Kreditkarten. Nun könnte man vermuten, dass sich gegen diese Vielzahl von Repressionen massiver Widerstand formiert. Es gibt Umfragen, so zum Beispiel vom China-Institut der Freien Universität Berlin, wonach 80% der chinesischen Internetbenutzer dieses repressive Punktesystem befürworten. Für uns unverständlich, aber hier macht sich der fundamentale System- und Philosophieunterschied bemerkbar. Eine Westminster-Demokratie wird es in China nie geben. Wer Bücher von Helmut Schmidt und Henry Kissinger kennt, hat zwar menschlich Verständnis für die tapferen Dissidenten in China, weiß aber genau, dass nichts und niemand China vom eigenen Weg abbringen wird. Weder eine Politik der Konfrontation noch eine der Zusammenarbeit, weder Zuckerbrot noch Peitsche. Ich habe diesen Aspekt meiner China-Betrachtung so ausführlich formuliert, weil die Wurzel für die fundamentalen Unterschiede zwischen dem Abendland und China in den Gedankengebäuden liegt. Wenn wir eine neue geopolitische Weltlage feststellen, müssen zunächst die gedanklichen Voraussetzungen untersucht werden. Wir haben es bei unserem Thema lediglich mit China zu tun. Das Gleiche aber gilt, falls wir uns Indien zuwenden würden oder Brasilien oder dem Islam oder dem Hinduismus. Beim Versuch, einen globalen Blick aufs Weltgeschehen zu richten, reichen zum Beispiel reine Wirtschaftsdaten nicht aus. Zur geopolitischen Neuorientierung gehört die Einsicht, dass die Welt nicht mehr länger dem weißen Mann gehört, wobei es zum Stichwort China eine Besonderheit zu beachten gilt. Rund 4000 Jahre hat China zwar an der Weltgeschichte teilgenommen, aber nicht an der Weltpolitik. Es wäre ungenau, wenn man sagte, China habe keine Politik betrieben. Henry Kissinger schreibt: In Chinas Kosmologie hatte die Menschheit nur einen Kaiser und sein Thron stand in China. Der Kaiser beherrschte Tianxia, alles unter dem Himmel, also die gesamte zivilisierte Welt, soweit sie den Chinesen bekannt war. Damit war die Vormachtstellung Chinas im asiatisch-pazifischen Raum umschrieben. Hier setzte sich chinesisches Denken, seine Schrift und oft auch seine Sprache durch. Die restliche Welt bewohnt von fremden Teufeln, betrachtet man mit herablassender Missachtung. Dieses Geschichtsverständnis prägt die Politik Chinas bis heute. Es gilt, das Reich der Mitte zu bewahren, es zu alter Stärke und Bedeutung zurückzuführen. Deshalb konnte es in China keine Perestroika, kein Glasnost geben. Der Vater des modernen China ist bekanntlich Deng Xiaoping. Er hat Anfang der 90er Jahre die Leitlinie vorgegeben, die berühmten 24 Zeichen. Zitat: Ruhig beobachten, unsere Stellung sichern, alle Angelegenheiten gelassen bewältigen, unsere Fähigkeiten verbergen und unsere Zeit abwarten. Unauffällig bleiben und nie die Führung beanspruchen. Mao Zedong hat China befreit und die alte Ordnung zerschlagen. Deng Xiaoping legte das Fundament einer modernen Wirtschaft. Xi Jinping will die Volksrepublik zu einer weltpolitischen Supermacht erheben. Mao machte das Land unabhängig, Deng machte es reich, Xi will es stark machen. Xi, der gegenwärtige Führer Chinas, hat die 24 Zeichen Dengs längst verlassen. Er beansprucht eine klare Führungsrolle in der neuen geopolitischen Situation. Xi betreibt eine robuste Außenpolitik, die sich aktuell im Chinesischen Meer zeigt. Aber auch Taiwan steht im Fokus der Begehrlichkeit. Abgesehen von diesen konkreten Zielen ist es das Angebot an alle Völker, die ihre Entwicklung beschleunigen wollen, sich dem chinesischen Vorbild anzuschließen. Das heißt konkret, dass China eine Alternative anbietet, und zwar für die gesamte Menschheit. Das Gegenmodell zur liberalen und demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung ist ein autoritär regierter Staat mit gelenkter Wirtschaft, die dem Einzelnen aber genügend Raum zu privatem Wohlstand und sogar zu privatem Reichtum gibt. Und ein Blick ins Weltgeschehen zeigt, dass dieses Modell ein erfolgreicher Exportschlager geworden ist. Zahlreiche Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika versuchen, dieses Modell zu adaptieren. Nicht nur die chinesischen Führer, auch die einzelnen Chinesen sind davon überzeugt, dass die Weltordnung einen tiefgreifenden Wandel durchlebt. Und diese Überzeugung macht die Menschen in China stolz und manchmal sogar überheblich. Wer viel unterwegs ist, kann das in fast jedem Hotel beobachten, in dem die Chinesen als Gruppe eingekehrt sind. Die Hoteliers können ein Lied davon singen. In der Nachrichtenagentur Xianhua konnte man lesen, Zitat, 2 Jahrhunderte nach den Opiumkriegen, die das Reich der Mitte in eine Phase der Demütigung und der Schande stürzten, wird China an die Spitze der Welt zurückkehren. Es besteht kein Zweifel daran, dass China auf dem besten Weg ist, dieses Ziel zu erreichen. Ob es zu einer Welthegemonie reicht, wird die Zukunft zeigen. Ich vermute eher nicht. Hier wäre es jetzt nämlich notwendig, etwas über den zweiten Global Player in Asien zu sagen. Der aufmerksame Beobachter des Weltgeschehens kommt nicht umhin, sich an dieser Stelle mit Indien zu befassen. Aber aus Zeitgründen beschränke ich mich auf wenige Hinweise. Indien erwacht. Das bedeutendste Buch zu diesem Thema schrieb 2019 der Politologe Parag Khanna. Unsere asiatische Zukunft, 492 Seiten. Sein Hinweis, dass von den 4,5 Milliarden Bewohnern Asiens 3,1 Milliarden keine Chinesen sind, ist ein deutlicher Hinweis. Zitat: Die Vorstellung eines von China geführten Asiens ist somit für die meisten Asiaten ebenso wenig akzeptabel wie jene eines von den USA geführten Westens für Europäer. Der Inder hat hohe Ziele. Asiens Aufstieg ist struktureller Natur, nicht zyklischer. Die Asiatisierung Asiens ist nur der erste Schritt in der Asiatisierung der Welt. Man erinnert sich an vergangene Zeiten. Zitat: Zum Zeitpunkt seines Todes im Jahr 1227 herrschte Chinggis Khan über das größte zusammenhängende Reich der Geschichte. Oder: Lange bevor Europa überhaupt Kolonien besaß, herrschten die Mongolen über das größte territoriale Imperium aller Zeiten. Parakana schließt sein Buch mit folgendem Satz: Ein neues Kapitel der Weltgeschichte wird vor unseren Augen geschrieben. Das impliziert natürlich viele Konsequenzen. Wir haben heute für dieses Referat nur den theologischen Aspekt ausgewählt. Andere Gebiete sind zweifellos wichtiger, aber sie sind nicht Thema dieses Referats. Wenn wir zusammenfassen, kann ich zwei Ergebnisse formulieren. Erstens, der geopolitische Rahmen verändert sich grundlegend und rasant. Der Konflikt zwischen China und den USA wird die nahe Zukunft bestimmen, wobei alles darauf hindeutet, dass die USA ihre Alleinherrschaft einbüßen werden. Es wird zu einer bipolaren, vielleicht sogar zu einer multipolaren Machtaufteilung kommen, wenn sich zum Beispiel Indien als erfolgreichste Demokratie der Welt so weiterentwickelt bisher. Damit hat sich der Deutungsrahmen der prophetisch-apokalyptischen Bibeltexte grundlegend verändert. Und ich füge hinzu, die Bibel darf nicht länger ein europäisch-nordamerikanisches Buch bleiben. Die Auslegung sollte globale Dimensionen einbeziehen, da sie meines Erachtens nach für alle Menschen gedacht ist. Zweitens, die Globalisierung verbunden mit der rasch fortschreitenden Digitalisierung erzwingt ein neues Verständnis von Grenzen, Nationalstaaten, Regierungsformen und philosophischen Systemen. Neben das Christentum treten immer stärker Gedankengebäude Asiens. Das ist ein eigenes Thema, gehört aber gedanklich hierher. Das Christentum wird sich als Konkurrenzreligion gegen andere Systeme behaupten müssen. Damit komme ich zu einem Versuch, die Deutung von Bibeltexten der neuen geopolitischen Weltlage anzupassen. Dabei werde ich mich nicht nur auf prophetisch-apokalyptische Texte beschränken. Das aber nach der Pause.